Der Genealoge. Familienforschung für die Ohren.
Hallo und herzlich willkommen zur 23. Ausgabe des Podcasts Der Genealoge. Mein Name ist Timo Krackel. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, um ein bisschen was über Familienforschung zu hören. Heute habe ich euch mitgebracht ein Interview mit Ancestry Deutschland. Dort soll es mal darum gehen, das Portal gibt es jetzt schon eine ganze Weile, das Portal an sich sowieso, aber auch in Deutschland ist man bereits seit einigen Jahren aktiv und man liest immer mehr hier und dort, dass aktuell daran gearbeitet wird, deutsche Inhalte hier bereitzustellen. Und ja, ich selber hatte auch einen kleinen Blogpost darüber, vor einigen Wochen waren es, glaube ich, gepostet. Und ja, ich denke, es ist ein ganz interessantes Thema und habe mich sehr gefreut, dass Herr Nikolai Donizny und Herr Dr. Wolfgang Grams sich hier die Zeit genommen haben, um mal ausführlich über das Portal zu sprechen. Ja, da wir sehr, sehr lange gesprochen haben, möchte ich euch auch nicht viel mit meinen Worten davor aufhalten, bevor es zum Interview geht. Heißt, ich mache es heute einfach mal ganz kurz. Als nächstes folgen dann noch die News und dann geht es eigentlich direkt los mit dem Interview. Vorab dann ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich habe in der letzten Folge das erste Mal Auphonic benutzt. Das ist ein Service für Podcasts, wo man ja die Tonqualität merklich verbessern können soll. Ich weiß nicht, ob ihr das wirklich rausgehört habt, dass sich da wirklich was verbessert habt. Könnt mir ein kleines Feedback geben, ob es wirklich wesentlich besser geworden ist. Für diese Folge werde ich das Ganze noch ein bisschen erweitern und deren Service mal dahingehend nutzen, dass man sogar einen Kapitelsprung und einzelne Kapitel benennen kann. Ihr könnt ja mal schauen, ob ihr das Ganze nutzen könnt. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Die Genealogie-News. Ja, wie immer habe ich eine kleine Übersicht zusammengestellt. Ihr wisst ja, alles, was im Laufe des Monats passiert, trage ich zusammen, poste das auch regelmäßig bei Facebook, Twitter und Co. Und das Ganze wird gesammelt auf meiner Website in so einem sogenannten Magazin. Das ist ein Service von paper.li. Da kann man alles Mögliche nochmal nachlesen. Und ja, das Beste habe ich wieder rausgesucht, was so die letzte Zeit los gewesen ist. Und man könnte es fast meinen, der letzte Monat war irgendwie der Monat der Indexierung oder der Indexierungsmeldung, neben ja wieder einer Vielzahl von Meldungen zum Ersten Weltkrieg, der nun just sein 100-jähriges Jubiläum, will man glaube ich nicht unbedingt sagen, seinen 100-jährigen Jahrestag gehabt hat, gibt es natürlich eine Vielzahl von Meldungen, Spiegel, Stern, alle sind am Berichten. Eine ganz interessante Sache beim Verein für Computergenealogie, die bereits seit einigen Jahren die Verlustlisten des Ersten Weltkrieges in digitaler Form vorliegen hatten und mit dem Datenerfassungssystem DES diese praktisch direkt auf der Quelle indexiert haben, sind mit ihrer Mammutaufgabe fertig und haben ein bisschen mehr als 8,5 Millionen Datensätze dort direkt auf der Quelle indexiert. Also ein Wahnsinnsschritt und auf jeden Fall eine sehr spannende Quelle, gerade weil es wahrscheinlich bei vielen im Rahmen der Großeltern oder Urgroßeltern fällt, die dort wahrscheinlich irgendwelche verwandtschaftlichen Linien in dieser Region hatten. Auf jeden Fall eine sehr wertvolle Quelle, wo man gut mal drin suchen kann. Das Thema Indexing geht auch weiter. Family Search hatte letzten Monat einen sogenannten Indexing-Weltrekord-Event veranstaltet, heißt an einem Tag haben sich weltweit Indexer vor ihren Rechner gesetzt und haben gemeinschaftlich indexiert und es waren weit über 50.000 Indexer an dem Tag aktiv. Wie viele Einträge nun wirklich komplett erfasst wurden, weiß ich gerade gar nicht, aber es gibt sicherlich in einem von diesen zahlreichen Blogposts zu dem Thema denn nachzulesen. Das war der eine Punkt bezüglich Family Search. Family Search hat aber eine weitere Informationen in ihrem deutschen Blog gepostet. Und zwar wurde die milliardenste Aufnahme historischer Aufzeichnungen veröffentlicht, was man dort praktisch komplett online auf der Website familysearch.org nachsurfen oder recherchieren kann. Ja, es gibt wieder eine Vielzahl von Informationen, Newslettern. Der GV hat ein Newsletter veröffentlicht, die Nummer 3 aus 2014. Auch CompGen hat natürlich seinen Newsletter dabei gehabt. Und eine für mich wieder sehr schöne Nachricht. Ihr wisst das, ich kümmere mich gerne um das Thema Kinder und Jugendliche, Thema Familienforschung. Dort gibt es in Speiching, der Speichinger Heimatverein hat das Thema an die lokale Grundschule gebracht und hat mit den Kindern dort vor Ort ein Projekt gemacht. Hat mich sehr gefreut, wäre sehr spannend zu lesen und hat auch wieder einige Hinweise für das kommende Projekt, was ich da ganz gerne starten möchte. Anfang September wisst ihr da mehr drüber. Einige Informationen gebracht. Also hat mich gefreut, das zu lesen und kann es eigentlich nur jedem empfehlen, ob es jetzt die Familie direkt ist oder ob es ein Verein ist. Wir alle können das Thema Nachwuchs gerade bei der Familienforschung gut gebrauchen, um hier auch sicherzustellen, dass das, was wir heute jetzt und hier erarbeiten in unseren Familienforschung, auch tatsächlich erhalten bleibt. Ja, ansonsten, das, was es noch so für mich Spannendes zu berichten gab, habe ich im Blogpost zu dieser Folge entsprechend veröffentlicht oder eben nachzulesen in diesem Genealogie-Neuigkeiten-Magazin. Als nächstes folgt nun das sehr spannende Interview mit Ancestry Deutschland in Person vertreten von Nikolai Donizzi und von Dr. Wolfgang Grams. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen im Interview, Herr Donizzi und Herr Dr. Grams von Ancestry. Herzlich willkommen.
Ja, danke, Herr Klacke. Auch schöne Grüße von mir.
Ja, es freut mich sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben, mit mir ein Interview zu machen. Wir haben das, denke ich, doch sehr spannende Thema Ancestry Deutschland. Was gibt es da Spannendes zu entdecken? Und ich würde Sie gerade vielleicht am Anfang kurz bitten, sich einmal vorzustellen, Ihre Funktion, wo man Sie sich so vorstellen kann innerhalb von Ancestry, dass man eine kleine Vorstellung bekommt, was für Aufgaben Sie erfüllen oder wo Sie so positioniert sind.
Ja gut, dann fange ich doch mal an. Also mein Name ist Nikolai Donizzi. Ich bin bei Ancestry der Managing Director für Deutschland und Osteuropa. Das heißt, ich bin zuständig für den gesamten Geschäftsablauf von Ancestry hier in München. Wir sind ja, wie Sie wissen, in München positioniert, haben dort unser Büro. Und ich bin zuständig um Neuakquisition, das heißt neue Sammlungen herauszusuchen für den deutschen Markt zusammen mit meinem Team. Dazu gehört der Dr. Grams, der mir auch gegenüber sitzt. Sowohl in Deutschland als auch in Osteuropa. Ich glaube, das umreißt es erst einmal so im Groben.
Ja, hört sich schon nach genug Arbeit an, ja.
Ich reiche einmal noch mal gleich rüber an Herrn Dr. Grahn.
Ja, ich, Herr Klacke, herzliche Grüße aus München. Wir könnten uns auch kürzer grüßen. Also ich lebe und arbeite in Oldenburg und grüße nach Delmenhorst.
Ah ja, okay, moin, moin.
Moin, Herr Klacke, und moin an die Hörerinnen und Hörer. Wir haben hier gerade heute den ersten Teil unseres Team-Meetings hinter uns gebracht in München. Ich selbst habe für Ancestry angefangen zu arbeiten schon 2005. Ich war Dozent an der Uni in Oldenburg und habe mit dem Kollegen Holtmann dort eine Forschungsstelle zum Thema Auswanderung nach Amerika ins Leben gerufen. Und dann bin ich 97 von der Uni weggegangen, selbstständig geworden, und die ersten großen Projekte, die ich gemacht habe, waren die Planung für das Auswandererhaus Bremerhaven, Berlin-Stadt Hamburg, und dann Ancestry, Arbeit mit Datenbanken. Und wenn wir nachher noch über die Geschichte von Ancestry sprechen, kann ich das gerne noch weiter ausführen. Ich habe Ancestry mit Deutschland bekannt gemacht und Deutschland mit Ancestry. Und jetzt treffen wir uns hier und ich arbeite als Projektentwickler und sorge dafür, dass interessantes Material auf die Webseiten kommt.
Mhm. Ja, vielen Dank.
Ja, Sie hatten es gerade schon angesprochen, das Thema, wie ist eigentlich Ancestry nach Deutschland gekommen? Für mich persönlich oder ich denke auch bei vielen anderen Genealogen ist es so, immer wenn man sich anfängt im Internet zum Thema Ahnenforschung informieren, landet man früher oder später eigentlich auf irgendeiner Ancestry-Seite, wo gewisse Sammlungen angeboten werden oder wo Mitglieder ihre Stammbäume hochgeladen haben oder ähnliche Dinge. Ich denke, in Amerika ist oder weltweit ist Ancestry das größte Unternehmen, was in dem Bereich Ahnenforschungssammlungen anbietet. Und ja, ich denke schon die Top-Anlaufstelle, zumindest in Amerika. Vielleicht können Sie einfach kurz erzählen, wie es so kam, wie es nach Deutschland kam und warum es eigentlich in Deutschland noch ein bisschen ruhig ist.
Ja, das war natürlich nicht immer so, dass das Ancestry der größte Anbieter war, den es gibt. Aber Ancestry ist ja gegründet worden Mitte der 80er Jahre aus einem gesamten anderen Bereich. Wir sind ein Verlag für die genealogische Literatur in dem damaligen Zusammenhang gewesen und sind erst Mitte der 90er Jahre auf das gesamte Thema gekommen, dass man auch eine Suche über das Internet anbieten konnte. So ist damals Ancestry entstanden. Viele kennen noch den alten Bereich, damals hieß es noch My Family, dann wurde es zu The Generation Network. Im Internet war es halt immer unter der Domain www.ancestry.com und so weiter zu erreichen. Ist es tatsächlich so gewesen, dass der Schwerpunkt logischerweise im amerikanischen Markt lag, logischerweise die USA als das klassische Einwanderungsland waren immer sehr interessiert daran, um Informationen über Vorfahren zu bekommen. Und irgendwann kam es natürlich so, dass immer mehr Anfragen bei Ancestry landeten zum Thema How do you know where we have ancestors in Germany? Und die Frage nach Deutschland ist natürlich immer sehr groß geworden. Wir haben zuletzt in wissenschaftlichen Untersuchungen eben feststellen können, dass über 50% der Amerikaner irgendwo doch deutsche Vorfahren haben. Mhm. Und so hat man dann letztendlich gesagt, ja, wir bräuchten wohl doch eine Dependance in Deutschland, um auch deutsche Materialien akquirieren zu können. Und so fing es, wie Herr Dr. Grams gesagt hat, 2005 an, dass Herr Dr. Grams das allererste Mal die ersten Gehversuche für Ancestry in Deutschland unterstützte. In 2006 wurde dann das Ancestry-Büro in München gegründet. Somit waren wir das erste nicht englischsprachige Ancestry-Unternehmen im gesamten Firmenkonzern. Und das hat sich eben halt weiter ausgebildet. München ist die gesamte Zeit geblieben und wir sind von München aus weiter gewachsen, sodass wir jetzt Datenbestände im Internet haben, wie Sie schon gesagt haben, die auch über den deutschen Markt oder im deutschen Markt mittlerweile dazu beitragen, dass man doch einige Daten eher recherchieren kann. Das große Thema für Ancestry ist, dass nicht nur die Digitalisate dargestellt werden können und nach Lokalitäten gesucht werden kann, sondern dass auch, was Herr Dr. Grams nachher nochmal erklären wird, über die Internetseiten Namen recherchiert werden können. Das heißt also, wir beschäftigen uns mit der Digitalisierung in den Archiven, mit der Transkription dieser Texte, der Indexierung, sodass man die dann internetfähig und internetbasiert durchsuchen kann.
Mhm. Ich sag mal, gerade das Thema Digitalisierung, oder ich hatte es eben auch angesprochen, ist von meinem persönlichen Empfinden war es so, Ancestry war auf einmal da, es war total bekannt, überall hörte man, Mensch, jetzt ist Ancestry in Deutschland, mal gucken, was da ist, und da hat man geguckt, ich persönlich auch, gut, für meinen Bereich war da jetzt nicht allzu viel, und ich habe selber auch vor ein paar Wochen bei mir im Blog einen Post gehabt, es passiert da, glaube ich, aktuell relativ viel im Hintergrund, was Sie gerade auch sagten, viel wird digitalisiert und auch indexiert. Vielleicht können Sie gerade mal erzählen, was steckt dahinter, dieses Janus-Projekt, wo ja, glaube ich, aktuell sehr viele ja, Aktivitäten zulaufen.
Bevor ich nochmal darauf gleich eingehe, gebe ich nochmal kurz an Herrn Dr. Grams, der hier schon noch zwei, drei Informationen dazu reingeben möchte.
Ja, klar.
Ja, ich wollte nur nochmal erinnern, Herr Krack, an die, es gab interessante Diskussionen, ob man das in Deutschland Ancestry nennt oder ob man einen anderen Namen findet dafür. Das habe ich gesehen, das hat auch viele Leute beschäftigt und manche Leute wissen aber nicht genau, wie sie es aussprechen sollen. Am Ende hat man es so gelassen, einfach der Popularität wegen, die Ancestry in den USA schon hatte und die wir von da aus mitgebracht haben. Mhm. Mittlerweile ist das auch kein Thema mehr. Aber ganz am Anfang war es so, da war Deutschland Neuland Und Ancestry war für die deutschen genealogische Szene auch zwar bekannt, aber eben nicht mit einer deutschen Webseite. Mhm. Ich erinnere mich an den ersten deutschen Archivtag, den wir besucht haben in Essen. Da gab es noch ein Plakat von uns auf dem Stand Ancestry demnächst auch auf Deutsch. Da gab es aber noch gar kein Konzept. Es gab nichts auf der Webseite, war nichts eingerichtet. Und das ist dann relativ flott alles vorangegangen, muss ich sagen. Ja. Und das war kein Zufall, dass die ersten Projekte gemacht worden sind mit Archiven rund um das Thema Auswanderung. Und das war das Staatsarchiv Bremen, das war Hamburg und das war das Landeshauptarchiv in Schwerin, wo es um Volkszählungslisten ging. Mhm. Und das war der Beginn. Und dann kam relativ früh auch schon das Schweizer Bundesarchiv mit Auswanderungslisten. Mhm. Und das war der Beginn von dem Aufbau, der jetzt sukzessive vorangeschritten ist mit einer sogenannten German Collection. Mhm. Das ist auch im Rückblick, muss ich sagen, von Ancestry auch ein gewaltiges Stück Arbeit gewesen, das erste Mal Projekte zu starten in einem Land außerhalb der USA, das nicht englischsprachig war. Mhm. Und Ancestry hat schon große Meriten und viel Renommee mitgebracht aus England, aus einer Kooperation mit den National Archives in England. Aber nun war es eben das erste Mal, dass Content auf die Webseite kam aus einem nicht englischsprachigen Land. Und das war Deutschland. Mhm. Und das war eine weise und gute Entscheidung, muss ich sagen, von Ancestry. Mhm.
Ja, klingt spannend, wenn man allein schon darauf rückblicken kann, was in dieser Zeit schon an Aktivitäten gelaufen ist, um hier Inhalte digital verfügbar zu machen.
Ja, und es gab die ersten Kontaktreisen, das waren zwar jeweils zehntägige Reisen durch Deutschland mit Kollegen aus den USA und von da aus hat sich das dann stetig weiterentwickelt.
Ja, spannend. Und es scheint ja weiterhin spannend zu bleiben, wenn man sieht, was dort in Richtung Janus-Projekt aktuell geplant ist.
Ja, genau. Sie gehen jetzt also auf das Thema Janus-Projekt ein. Das ist jetzt ein Name, der bei uns intern ist, aber auch extern mittlerweile bekannt ist, gerade unter im Rahmen und bei den Archivpartnern selber. Es heißt weiterhin Ancestry und wenn Sie sich das anschauen, heißt es ja auch Janus, ein Ancestry-Projekt. Mhm. Wir haben seinerzeit diesen Namen uns ausgesucht, weil der doppelköpfige Gott natürlich einmal in die Vergangenheit, einmal in die Zukunft guckt, aber auf der anderen Seite eben auch das Thema symbolisieren kann, digital und analog. Und das passt natürlich wunderbar in den Kontext, den wir bei uns auch haben. Mhm. Das bedeutet, die Idee war dabei zu sagen, ja, wir machen aus der analogen Thematik eine digitale Möglichkeit, Bilder zu recherchieren und zu durchsuchen. Und in dem Zusammenhang haben wir natürlich gesagt, was sind interessante Sammlungen, die wir in der Zukunft anbieten können? Und Sie haben schon recht, wenn Sie gesagt haben, es passiert einiges, was natürlich auch darauf hindeutet, dass in der letzten Zeit relativ wenig passiert ist. Das heißt, wir haben erst einmal ein klein wenig im Verborgenen gearbeitet, um jetzt sukzessive, so ab Ende dieses Jahres, neue Daten in größerem Umfang einfließen zu lassen. Das heißt, wir haben uns hierbei vornehmlich natürlich auch Personenstandsregister spezialisiert, sind aber eben auch bei anderen Bereichen, wie zum Beispiel alten Versicherungsunterlagen oder bei Crewlisten oder Militärstammrollen, nicht untätig gewesen, um dort Neuakquisitionen durchzuführen. Insgesamt können wir im Moment sagen, arbeiten wir zurzeit mit 39 Archivpartnern zusammen in Deutschland, in denen wir Projekte zurzeit bearbeiten, digitalisieren beziehungsweise schon fertiggestellt haben, die nachdem dann die Probezeiten durch sind und wir die Beta-Indizes und die Tests abgeschlossen haben, dann auch auf unsere Webseite, auf unserer Webseite auftauchen werden. Das sind unter anderem auch eben halt namhafte Partner. Und wenn Sie sich das auf der Seite angucken, können Sie da auch selber durchgehen. Die ist für jedermann zugänglich. Das ist also jetzt kein Geheimnis oder irgendwas. Da finden Sie dann zum Beispiel Informationen, dass wir an den Personenstandsregistern des Landesarchivs in Berlin arbeiten, dass wir mit dem Hamburger Staatsarchiv zusammenarbeiten. Es sind aber eben auch da Staatsarchive, Stadtarchive wie Dresden, wie Mannheim, Worms, Speyer und ähnliche.
Aber nicht nur jetzt die Großen, weil es ist ja immer so das Thema, oh ja, wir haben große, wir haben wunderbare große Kollektionen. Das ist ja, man vergisst häufig darüber die ganzen Kleinen. Und auch wenn Sie das wirtschaftlich sehen, dann sind natürlich kleine Archive, Bereiche, da rechnet sich das häufig für einen großen Anbieter überhaupt nicht. Aber wir haben uns gesagt, wir gehen jetzt in so eine Art Konsortialprogramm, wo wir sagen, wir arbeiten sowohl mit den Großen als auch den Kleinen zusammen, machen kostenmäßig eine Mischkalkulation, damit wir eben auch das, was wir den Großen zugutekommen lassen, im Rahmen von Digitalisierung und Indexierung auch bei kleinen Archiven anbieten können. Und das sind zum Beispiel Archive wie zum Beispiel das Archiv des Landkreises Dahme-Spreewald, ziemlich klein, oder das Stadtarchiv Mühldorf oder das Stadtarchiv Grafing in Bayern. Das sind Archive, wo man früher gesagt hätte, das ist rechnerisch gar nicht machbar, sowas kann man gar nicht durchführen. Oder kleine Stadtarchive wie das Archiv der Stadt Regen in Bayern, also extrem klein, wo wir wirklich kleine Anzahlen digitalisieren, auch indexieren und transkribieren. Ich glaube, das ist eine interessante Thematik, denn viele, wie man ja so gesagt hat, auch wenn man mal sich anschaut, von wo Leute tatsächlich in eine Zukunft gestartet sind, ob es nun Auswanderung oder Wanderung ist oder was auch immer, wer es in die Städte damals geschafft hatte, Stadtluft macht frei, der ist dann letztendlich nicht mehr irgendwo gestartet, um woanders hinzugehen. Aber gerade Menschen, die auf dem Lande eine Alternative suchten, eine Zukunft, das sind natürlich Leute, die auch was bewegt haben, wo es auch spannend ist zu recherchieren, weshalb es für uns eben auch sehr wichtig ist, genau diese kleineren Bereiche mit abzustecken.
Wenn Sie jetzt sagen, Sie arbeiten schon mit vielen Archiven zusammen, dann gibt es ja sicherlich auch schon ein gewisses Feedback von den Archiven. Natürlich kann ich mir vorstellen, kleine Archive, die möchten das gerne, die würden das ganz gerne online stellen. Gibt es auch schon Feedbacks, sei mal, wie die Archive das empfunden haben und gesagt haben, vielleicht, Mensch, jetzt habe ich eine erste Sammlung, da wollte ich das mal mit testen, und die waren vielleicht selber von dem Ergebnis, wie schnell sowas oder wie gut sowas funktionieren kann, ja, ich sag mal, angetan, dass da noch mehr hinterherkommt, oder wie ist so das Feedback von den Archiven?
Also ich sag mal so, ich kann jetzt nicht über das Feedback unserer Kunden sprechen, das versteht sich von selber. Mhm. Das ist nicht mit denen abgesprochen, aber sie sehen einfach dadurch, dass wir eine ganze Menge an Archiven haben. Wir haben natürlich noch nicht sehr viel von diesen Bereichen zurzeit publiziert. Die Beta-Versionen sind da, aber es muss sich rumsprechen, ansonsten würden nicht eine ganze Menge Archive sagen, ja, wir würden gerne daran teilnehmen, es ist auch für uns interessant. Das bedeutet also, dass wir mittlerweile auch unaufgefordert Feedback und Wünsche von Archiven haben, um sich an dem Projekt zu beteiligen.
Das klingt schon toll, ja. Sie haben eben auch noch einen wichtigen Satz gesagt, das Thema, es geht nicht nur darum, die Unterlagen zu digitalisieren, sondern es geht auch darum, sie zu transkribieren. Wie geht sowas vonstatten? Gibt es da eine Herrscher von Mitarbeitern, die das machen, oder geht das über ja das Hauptquartier in den Staaten? Das ist ja doch eine ganze Menge an Informationen, die wirklich gelesen und auch korrekt gelesen werden muss.
Wir haben da unterschiedliche Systeme. Einmal können Sie über unser World Archives Project teilnehmen an einer solchen Projektierung, wo Sie selber eben auch als Freiwilliger eine Indexierung an den zur Verfügung gestellten Daten durchführen können. Aber viele andere Bereiche müssen wir natürlich dementsprechend auch selber transkribieren, weil sie eben wichtig sind und auch das Archiv bestimmte Grundvoraussetzungen hat. Und da haben wir tatsächlich Mitarbeiter, die auf Schriften wie Sibylline und Ähnliches geschult sind, die in diesen Bereichen tätig sind und die tatsächlich indexieren und transkribieren. Der Dr. Grams nickt mir gerade zu, der will dazu auch noch was sagen.
Ja, weil das natürlich eine der Kernarbeiten ist. Überhaupt erst durch Transkription und Indexierung werden die Dokumente überhaupt erst durchsuchbar und wertvoll. Und alle Leute, die selbst genealogische Forschung betreiben oder historisch-biografische Recherchen machen, wissen, wie schwierig solche Arbeit ist. Und das ist eine Kernherausforderung, mit der wir uns allerdings auch gerne stellen. Und es gibt Teams, die global arbeiten, die jeweils zusammen mit Historikern und mit Projektplanern Anforderungen definieren. Was kann gemacht werden? Welche Dokumente eignen sich dafür? welche Felder müssen indexiert werden, was ist die Natur des Dokuments, was ist der Entstehungsgrund des Dokuments, wie kann ich das verstehen, welche Felder müssen wo, in welcher Art und Weise transkribiert werden. Und diese, bis das steht, ist schon eine ganze Menge Zeit vergangen. Und dann fangen die Teams an und sind geschult auf bestimmte Dokumente. Und sie sind natürlich auch geschult auf bestimmte Sprachen. Also wir haben am Anfang ja schon darüber gesprochen, dass Ancestry international arbeitet. Und es gibt Teams, die können spanische Quellen aus Mexiko transkribieren. Es gibt Teams, die können schwedische Quellen transkribieren. Es gibt welche, die sind besonders gut in Englisch und es gibt eben auch welche, die sind besonders gut in Deutsch.
Oder Latein.
Oder Latein. Und die, die gut in Deutsch sind, können eben nicht nur Kanzleischrift des 19. Jahrhunderts lesen, sondern die sind auch so gut trainiert, dass sie deutsche Handschrift lesen können. Mhm. Und das machen die mit der gebotenen Sorgfalt und gleichzeitig, und das ist wirklich das Erfolgsrezept eigentlich, mit der gebotenen Schnelligkeit auch. Mhm. Und das ist, auf der Webseite finden Sie dann die Abbildung der Dokumente und Sie finden die transkribierten Indizes. Mhm. Und der Nutzer kann eben später auch sehen, was davon richtig gemacht worden ist oder wo sich Fehler eingeschlichen haben.
Ich glaube, es gibt auch so eine Art Kommentarfunktion, ne, wo man, glaube ich, auch, wenn man zum Beispiel einen Eintrag hat und sagt, Mensch, da bin ich mir jetzt ganz sicher, das ist die und die Person. Ich weiß aber, da gibt es einen Lesefehler, wo man das, glaube ich, über die Website kommentieren kann. Ne?
Ich habe selbst gelegentlich das gesehen. Ich habe meinen Namen natürlich auch, wenn ich so Präsentationen mache, immer wieder eingegeben. Und dann habe ich einen Johann Grams gefunden in der Kollektion der bayerischen Kriegsstammrollen, Erster Weltkrieg. Und da gab es einen Johann Prams und dann habe ich gesehen, da hatte schon jemand den auch gefunden und hatte den korrigiert. Dann erscheint so ein Bleistiftsymbol auf der Webseite, das man anklicken kann und dann fand man die Korrektur des Lesers und er hat gesagt, der heißt nicht Grams, sondern Prams. Und dann habe ich nachgeschaut und der hatte recht, also das war ein Lesefehler, der nicht einfach, ehrlich gesagt, zu entziffern war. Ne? Mhm. Und fortan wird dann sowohl der alte, ursprüngliche transkribierte Index wie auch der korrigierte, in dem Fall von dem Nutzer, durchsuchbar. Und der Nutzer sieht am Ende, also findet über beide Suchvorgänge das gleiche Dokument.
Wobei man dazu sagen muss, dass eine Korrektur, die von einem Nutzer eingefügt worden ist, die jetzt nicht einfach bei uns planlos übernommen wird, sondern die geht bei uns eben auch durch eine Qualitätssicherung, wird nochmal überprüft, ob es wirklich an dem ist. Und dann wird sie mit eingestellt, weil wir wollen ja vermeiden, dass irgendwelche politisch inkorrekten oder sonstigen Bemerkungen mit einfließen. Sie können sich schon alleine vorstellen, wir haben natürlich unseren Militärstammrollen aus Bayern natürlich auch den gefreiten Hitler drin. Und dazu gab es dann zum Beispiel Korrektureinträge, die waren sowohl ganz rechts als auch ganz links. Und das sind natürlich Bereiche, die wir vermeiden, weil sie einfach in einem solchen Zusammenhang überhaupt nichts dort zu suchen haben.
Mhm, richtig.
Das ist, bevor wir nochmal auf das Thema der Webseite eingehen, würde ich nochmal einmal dazu sagen, das ist ganz spannend, wie Herr Dr. Gams das dargestellt hat. Und es zeigt auch auf der anderen Seite, dass Ancestry eben nicht ein Unternehmen ist, was 20 Mann beschäftigt und vielleicht zwei Handscanner, sondern wir sind ein Unternehmen, was weit über 2000 Mitarbeiter weltweit hat. Und dementsprechend sehen Sie dabei, dass eben dort eine ganze Menge Know-how und Kompetenz eben auch zusammenkommt. Und da sind wir auch, ich würde mal sagen, mit Fug und Recht stolz dabei, auch wenn wir in Deutschland eine kleine Truppe noch mit unter 10 Leuten sind. Aber für den deutschen Markt ist es schon eine ganz gute Menge.
Ja, das denke ich auch. Da braucht man sich keineswegs verstecken.
Vielleicht kann ich noch was ergänzen, auch um zu zeigen, dass wir bei all den globalen Interesse und bei den mächtigen Erfolgen, finde ich, auch bescheiden bleiben, wo es nicht geht. Das weiß auch jedes Kind, dass es Dokumente gibt, die von ihrer Natur her so kompliziert sind, dass es wirklich nahezu unmöglich ist, selbst für Experten da was Vernünftiges mit draus zu machen. Mhm. Wir haben zum Beispiel eine Kollektion mit Bürgerlisten aus Lübeck und die begann, wenn ich das richtig erinnere, ich mache das, habe jetzt nicht genau nachgeguckt, die um 1350, glaube ich. Und wenn dann ein Team, das an sich Schreibschrift lesen kann, findet bei den Listen des Brückenmeisters seine Tochter, ja, dann können die daraus nicht einen vernünftigen Namensindex produzieren. Ja. Dann stößt man an Grenzen. Und in dem Fall ist also eine Indexierung unmöglich, es sei denn, jemand setzt sich hin und startet ein wissenschaftliches Editionsprojekt.
Ja,
aber wenn das nicht geht, und das geht eben für diese Webseiten nicht, dann wird das dargestellt als sogenanntes Browsable Image. Dann kann man zumindest jetzt erfahren, dass es überhaupt Bürgerlisten aus Lübeck für diesen Zeitraum online gibt. Und dann kann man, muss man halt die Jahrgänge durchschauen.
Ja, richtig.
Also ich will nur deutlich sagen, dass man stößt an Grenzen. Und all diese Entscheidungen, sowohl die, die man dann eben nicht machen kann, aber auch eben das Level von der Erschließung, die wir leisten können, das wird sehr sorgfältig geplant, durchdekliniert und diskutiert, bis dann schließlich fertig ist und in die Qualitätskontrolle geht. Mhm. Und da werden Sachen möglich, das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, wo ich wirklich sage, Hut ab, das hätte niemand erwartet. Ne?
Ja, das glaube ich. Also auch gerade vielleicht auf das Thema Arbeitsintensität. Man sieht das ja häufig genug, wenn es Berichte gibt über zum Beispiel Ortsfamilienbücher oder Ähnliches, wie lange wirklich Teams daran arbeiten, eine einzige Quelle so intensiv zu bearbeiten, um genau diese Verbindung, wenn man die Tochter des Brückenbaumeisters dort vorfindet, vielleicht das rauszufinden, wer es denn wirklich ist und da unglaubliche Intentionen auf einzelne Personen zu setzen. Das ist ganz klar, dass das in so einem Projekt an der Stelle nicht möglich ist.
Ja, die Ancestry-Webseiten sind oder die Indizes, die wir machen, sind Erschließungswerkzeuge. Sie führen den Nutzer auf das Dokument. Das ist das Ziel der gesamten Indexierungsarbeit. Und das macht die Webseiten so wertvoll.
Wenn wir wieder beim Thema Website sind, ich denke, wie gesagt, viele kommen früher oder später auf diese Website, surfen da lang. Wir haben da ja verschiedenste Bereiche, was ich eingangs auch schon mal sagte, die Stammbäume von Mitgliedern oder verschiedene Sammlungen oder ähnliche Dinge. Vielleicht können Sie da mal kurz ein bisschen was zu erzählen, wie ist das strukturiert oder wie kann man vielleicht effizient starten, wenn man auf der Ancestry-Seite persönlich was suchen möchte?
Ja, vielleicht erstmal vorweg, und das ist, glaube ich, interessant. Man kann sich die Beständeübersicht, also die Auflistung der verschiedenen Datenbanken und Kollektionen, die auf der Ancestry-Seite verfügbar sind, anschauen, ohne dass man da ein bezahltes Abonnement dafür haben müsste. Mhm. Also man ruft die Ancestry-Seite auf und hat dann diverse Funktionen, die komplett frei sind. Und dazu gehört unter anderem auch die Übersicht über die Bestände. Und das ist wirklich, und dann kann man das jetzt anklicken, nach Größe, nach Beliebtheit oder nach Aktualität. Das ist wirklich beeindruckend. Und einen großen Bereich haben Sie selbst gerade schon genannt. Das ist das, was die Nutzer selbst einstellen können. Viele Nutzer nutzen die Webseite als Rechercheinstrument, aber auch als Präsentationsmedium für ihre eigenen familienhistorischen Forschungen. Und man kann seine eigenen Familienstammbäume einstellen, man kann eigene Fotos einstellen, man kann Stories und Geschichten einstellen und man kann dann definieren, in welchem Ausmaß man möchte, dass andere das sehen. Entweder sagt man, ich mache es komplett öffentlich und hoffe, dass ich möglichst viel Feedback bekomme, oder man definiert, ähnlich wie man das bei anderen Social-Media-Plattformen ja auch machen kann, wer unter welchen Bedingungen das sehen darf und welche Art der Kontaktmöglichkeit mit mir in dem Fall als Eigentümer der Daten oder als Creator der Daten möglich ist. Und das ist also unterteilt in öffentliche Teile und in private Teile. Ancestry überlässt das natürlich den Mitgliedern oder den Nutzern komplett, ob sie das machen wollen und in welcher Art und Weise sie das machen wollen. Wenn ich also meinen Namen Grams eingebe, dann finde ich bei den öffentlichen sogenannten Mitgliederbäumen, übersetzt aus dem Englischen, eine geradezu unübersichtliche Vielfalt von Grams relevanten familienhistorischen Daten. Und die kommen nicht zufällig, häufig aus den USA.
Klar.
Und dann kann ich Kontakte aufnehmen und kann überlegen, ob ich das in Kontakt pflegen will, ob ich mich erkundige, ob ich eine konventionelle E-Mail schreibe. Ich kann mich auch hinsetzen und einen Brief schreiben, eine Briefmarke drauf kleben. Und wenn der Nutzer mir seine Adresse hinterlässt, dann kann ich ihn ganz konventionell kontaktieren.
Ja, aber ich bin darauf angewiesen, dass der Nutzer, der das eingestellt hat, praktisch seine Kontaktdaten angibt.
ja, wenn ich die Daten des Nutzers selbst nutzen möchte, dann kann ich das nur machen, wenn er das erstens erlaubt hat oder wenn ich mich auch über verschiedene andere Features, die es gibt, bei ihm angemeldet habe. Mhm. Das andere, was und ich weiß nicht, wie viele das sind, also die Zahlen sind gigantisch, also es geht in Milliarden Aufzeichnungen, die allein über diese Art und Weise sichtbar wären. Ne?
Ja.
Und für viele Leute ist das natürlich eine total spannende Angelegenheit, wenn sie nicht mehr weiterkommen oder wenn sie einfach weitere Ergänzungen haben wollen, sich einfach an diese Web-Community zu wenden und zu schauen, was denn kommt, wenn man einmal fragt.
Mhm.
Die andere Nutzung der Webseite ist eine, die ich so als eher systematischen Herangehensweise beschreiben würde. Man sucht nach seinem Namen. Und das kann man machen, indem man alle verfügbaren Bestände durchsuchen lässt. Das sind ja Meta-Suchmaschinen, die dahinter stehen.
Mhm.
Oder indem man sagt, ich suche meinen Namen, wenn ich wieder bei mir bleiben darf, zum Beispiel in der Kollektion, die definiert ist als Einwanderung und Auswanderung. Oder ich nehme das im Bereich militärhistorische Quellen. Und dann kann man wiederum selektieren, ob man dann Aufzeichnungen aus Deutschland durchsuchen möchte oder USA oder international. Also das sind verschiedene Strategien, die man jedem im Einzelfall sinnvoll kombinieren müsste.
Mhm.
Und ich habe zum Beispiel bei meinem Namen bei Ein- und Auswanderung eine Paulina Grams gefunden, die auf See geboren worden ist und die tauchte auf in einer Kollektion aus dem Staatsarchiv Bremen über Musterungs- und Crewlisten, also Listen der und dann in einer Kollektion, die heißt Auf See Geborene. Und mhm. Es gibt eine Kollektion, die heißt Auf See Verstorbene. Wenn man sich also so durcharbeitet, dann landet man irgendwann in einer selektiven Kollektion. Und fortan kann ich jetzt entscheiden, ob ich mit zum Beispiel dieser kleinen Paulina, der Vater hieß Michael, wenn ich das richtig erinnere, und die ist geboren worden auf der Passage 1854 von Bremen nach New York. Dann kann ich mit ihr einen neuen Familienstammbaum beginnen, wenn ich es denn wollte.
Mhm.
Also grundsätzlich gibt es die beiden Möglichkeiten. Das eine ist, man schaut, was die Webseite anbietet aus den öffentlichen Einträgen. Und das andere ist, man nutzt die hinterlegten Kollektionen und sucht sich systematisch mit dem eigenen Namen durch.
Mhm. Wenn wir jetzt sagen, da ist ein Nutzer, der möchte gerne seinen eigenen Stammbaum dort einrichten und ich denke, viele sind vielleicht schon vom heimischen PC angefangen, mit irgendeiner Software oder vielleicht direkt mit dem Family Tree Maker, sind damit begonnen, haben ihren eigenen Stammbaum aufgesetzt und wollen jetzt praktisch das dort veröffentlichen. Muss man es dann nochmal komplett abtippen? Wahrscheinlich nicht, sondern man kann es irgendwie über eine Schnittstelle direkt importieren.
Ja, man kann das importieren, wobei ich da jetzt persönlich auf ein bisschen dünneres Eis komme, weil ich weiß, dass es sehr, sehr viele genealogische Software gibt und viele Programme. Ich weiß aber, dass die Webseite so optimiert ist, dass nahezu alle Formate importiert werden können.
Mhm.
Und dann beginnt der Nutzer, wenn er denn will, auf der Webseite und auf dem Portal von Ancestry in der Regel mit der Nutzung von diesem Family Tree Maker, den Sie genannt haben, und organisiert da seine familienhistorischen Daten und hat dann, wie gesagt, die Möglichkeit zu definieren, in welcher Art und Weise er das veröffentlichen möchte.
Und wenn ich jetzt als Nutzer, sage ich mal, ich habe meinen Stammbaum hochgeladen und möchte jetzt als nächstes eigentlich ja zu den Personen, die ich in meinem Stammbaum habe, auf der Website suchen, muss ich dann trotzdem die Namen nochmal in die Suchmaschine eingeben oder kann ich, sage ich mal, ich stelle es mir dann so vor, ich browse durch meinen Stammbaum und sage, an der Stelle habe ich jetzt eine Lücke und nach diesem Ehepaar möchte ich jetzt zum Beispiel suchen. Kann ich das mehr oder weniger interaktiv direkt aus meinem Baum heraus oder muss ich trotzdem über die Suche wieder erneut gehen?
Ich kann Ihnen das im Augenblick nicht genau beantworten, weil ich nicht weiß, was da an Schnittstellen und an Möglichkeiten dabei ist. Es geht ein Großteil direkt aus dem Stammbaum heraus, weil ja die Daten auch wieder Teil der durchsuchten Abfragen werden.
Mhm.
In jedem Fall funktioniert es, indem man eben an der bestimmten Stelle, wo es Leerstellen gibt, einfach eine Anfrage in die verschiedenen Suchmasken gibt und dann schaut, ob diese Lücke geschlossen werden kann.
Ach so, mhm. Okay. Was ja auch
wenn natürlich zum Beispiel Daten haben, wo Sie mehr dazu suchen oder wo Sie nur marginale Informationen haben, dann sucht das System natürlich selber auch dabei. Das bedeutet zum Beispiel, dass Sie so ein kleines Ansichtsblättchen haben, was sich im Falle eines Falles, dass irgendetwas im Netz gefunden wird, was dazu passt, anfängt zu bewegen. Mhm. Das ist zum Beispiel bei mir der Fall gewesen. Meine Familie hat, das hat meine Oma mir immer erzählt, dass einer ihrer Brüder in Arnheim gefallen ist. Und das war immer so eine Geschichte, von der keiner was wusste. Und die Oma erzählte immer davon, nannte auch Daten, aber es war wirklich nicht überprüfbar. Und vor ungefähr 3 Monaten, als wir bei uns eine weitere Firma mit in die Ernst-Schiel-Gruppe aufgenommen haben, das Unternehmen Find a Grave, da winkte plötzlich dieses kleine Häkchen zu mir und zeigte mir dann plötzlich den Namen des damals gefallenen Großonkels an. Und dann habe ich darauf geklickt und dann hatte ein findiger Genealoge aus den Niederlanden tatsächlich einen Soldaten gehabt in Arnheim, genau mit den Daten, Geburtsdaten von meinem Großonkel drin gehabt. Das heißt, so haben wir dann tatsächlich das, was die Oma damals erzählt hatte, tatsächlich bestätigen können und haben dazu sowohl das Bild als auch die Information über die Einheit aus einem Soldatengrab aus den Niederlanden herausbekommen. Das heißt also, so füllen sich eben auch Informationen aus der Community oder aus bestehenden Datenbeständen. Manchmal bekommen sie eben dann auch Informationen, wie bei mir zum Beispiel über irgendeinen Wilhelm Donitzky, der dann in die USA ausgewandert ist, wobei wir genau wissen, Wilhelm Voss, der in die USA ausgewandert ist, da stimmen auch alle Daten überein, aber es ist ein ganz anderer Wilhelm Voss als irgendeiner, der bei mir aus der Familie ausgewandert ist. Aber ich bekomme halt die Alternativen geboten und kann dann selber auswählen, will ich das nehmen, will ich das auch in meinen Stammbaum mit importieren oder will ich es lieber sein lassen und es für immer blocken oder will ich es erstmal auf Halde legen, um zu gucken, vielleicht kann ich später doch was damit anfangen, um zu sehen, ob das tatsächlich zu einem Ziel führt.
Also es ist schon ein gewisser Automatismus dahinter, wo auch praktisch der Nutzer automatisch auf neue Treffer oder neue Inhalte hingewiesen wird, auch wenn man nicht selbsttätig ständig danach sucht.
Ganz genau. Und hier ist es auch wie bei allen anderen Bereichen. Sie können auch diese Suchfunktion, wenn Sie wollen, abschalten, wenn Sie Ruhe haben wollen und sich nur mit Ihrem Stammbaum beschäftigen wollen, mit Daten, die Sie selbst machen, um keine Hinweise zu bekommen. Dann können Sie es wegklicken, aber wer will das schon?
Ja, natürlich. Genau deswegen tut man es ja eigentlich, um genau diese Hinweise an der Stelle zu erhalten. Ne?
Ja, das kann ein Vollberuf werden.
Ja.
Das ist auch ein Beispiel dafür anfügen. Eine der ersten Kollektionen, die Ancestry digitalisiert hatte, waren die Volkszählung für Mecklenburg-Schwerin, 1867 meine ich. Mhm. Und dann sind in der Folge, weil das gut klappte, mit dem Staatsarchiv in Schwerin auch die Volkszählung, ich glaube, die sind einmal zurückgegangen, 1819, dann 1900 und 1919 gemacht worden. Also 4 Volkszählungen zum Mecklenburg. Und die genealogische Community weiß, wie selten Volkszählungen in Deutschland überliefert worden sind, wo man wirklich Namen und Familien recherchieren kann. Mhm. Und gleichzeitig, wenn Sie jetzt meinen Namen da suchen würden oder irgendjemand andere, dann gibt die Webseite Ihnen Hinweise, wo der Name auch auftauchen kann. Das sind Hinweise, die nicht zwangsläufig schon stimmen müssen. Ja? Mhm. Also Sie müssen wahrscheinlich dann wieder gucken, ob das richtige Individuum getroffen worden ist. Aber Sie würden wahrscheinlich dieselbe, Sie können dieselbe Person, die Sie in Domanialamt in Mecklenburg wiederfinden, mit der Adresse, wiederfinden auf Passagierlisten, zum Beispiel aus Hamburg. Und wenn Sie Glück haben, dann ist es die gleiche Person. Und wenn Sie weiteres Glück haben, finden Sie die gleiche Person in der Volkszählung in den USA wieder. Mhm. Und ich habe mehrere solche Beispiele für Präsentationen mal zusammengesucht. Und es ist wirklich faszinierend zu gucken. In dem Fall war das eine Geburt jetzt aus Grevesmühlen, Nordwest-Mecklenburg. Es gibt eben jetzt auch einige Personenstandsregister aus Mecklenburg, die digitalisiert und durchsuchbar geworden sind. Und dann findet man die Anna, hieß sie, Bernit, als Mutter von 2 Geburten in Grevesmühlen. Man findet die Tochter später in der Volkszählung und man findet sie auf einer Passagierliste von Hamburg nach New York und man findet sie wieder in Wisconsin. Mhm. Und in dem Fall ging der Fall sogar so weit, dass bei Find a Grave das Grab in der Nähe von Wausau, Wisconsin abgebildet war. Das
heißt jetzt nicht, dass es bei allen so klappt, aber das ist das Konzept von vernetzten Datenbanken. Hm. Und wenn das funktioniert, dann hat man natürlich plötzlich den Lebensweg einer ganzen Person dokumentiert.
Und, ja. Und Sie müssen sich vorstellen, wir haben also weit über 16 Milliarden Namen bei uns drin auf den Webseiten. Dazu kommen ungefähr 60 Millionen Familienstammbäume. Da sind alleine ungefähr 6 Milliarden Profile, Einzelprofile drin. Wir haben da ungefähr 200 Millionen Fotografien oder geschriebene Geschichten dabei. Da kommt natürlich schon viel zusammen, wo wirklich viel auch verlinkt und Informationen verknüpft werden kann.
Ja. Ja, man kann sich's vorstellen, da flackert hier und da schnell mal eine Information auf. Und wenn man sie wirklich im Detail prüft, dann kann man da wirklich Glückstreffer landen, ne?
Ja, klar. Man muss nicht immer zum Ziel führen, natürlich klar. Aber ich meine, nicht jeder hat jeden Tag einen Sechser im Lotto. Also da gehört doch eine ganze Menge dazu, wo man wirklich arbeiten muss.
Ja, richtig. Wir haben jetzt, denke ich, schon einiges an tollen Funktionen. Dann gibt es natürlich auch noch den Punkt mit den Kosten. Die Website ist nicht logischerweise nicht komplett frei verfügbar. Es gibt aber ja, meine ich, eine Basismitgliedschaft, die kostenlos ist. Vielleicht können Sie kurz was zu diesen verschiedenen Mitgliedschaften. Es gibt, glaube ich, eine Basis, eine Deutschland- und eine Weltweit-Mitgliedschaften. Wie sich das so untereinander verhält oder welche Vorteile man hat, wenn man sich für was entscheidet?
Die weitestgehende ist natürlich die weltweite Mitgliedschaft. Da haben Sie Zugriff auf alles, was im Entity-Bereich vorhanden ist. Das sind 29,99 pro Monat. Das ist natürlich etwas, wenn ich sage, ja gut, ich will über die Grenzen hinaus, ich will besonders im amerikanischen Bereich etwas wissen, wenn ich sagen will, ich will die englischen Datenbanken, die australischen, kanadischen mit dazu haben. Das ist dann natürlich schon eine interessante Sache. Das nennt sich dann World Deluxe bei uns. Da gibt es dann eben auch ein Jahresabonnement, was man dann durchführen kann. Das sind, glaube ich, 290 US-Dollar im Jahr. Dann haben wir eben die Möglichkeit, bei uns für ein halbes Jahr für 29,99 Euro auf den deutschen Webseiten für die deutschen Datenbanken zu suchen, zu forschen. Das wird sich, und das muss man natürlich dabei auch sagen, im Rahmen dessen, dass wir die großen Mengen an Datenbeständen dazugeben, auch in der Zukunft verändern. Das wird natürlich nicht runtergehen, sondern nach oben gehen. Die freie Möglichkeit ist natürlich die, was Sie schon gesagt hatten, das ist die basale Thematik, wo man umsonst rein kann, wo man seinen Stammbaum aufbauen kann, wo man selber die ersten Schritte machen kann und es ausprobieren kann. Aber die 29,99 ist die Basis. Es gab oder gibt derzeit noch immer eine Mitgliedschaft für 9,99 € im Monat. Die wird in der Zukunft auch nicht mehr aktuell sein. Im Moment gibt sie noch. Einfach die Basis dafür, für den deutschen Markt bei 9,99 ist zu gering. Und wir haben eben nicht die Möglichkeit, jeden Kunden eben eine, ja, die Kunden möchten eigentlich mehr haben. Man möchte mehr Investments haben, man möchte mehr sehen, dass mehr hergestellt worden ist. Und das verteuert uns natürlich, das muss man schon sagen. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber wir haben uns gesagt, dass der Preis für eine halbjährliche Mitgliedschaft nicht höher sein soll als 49,99. Also in dem Bereich werden wir uns in Zukunft dann, wenn wir die nächsten großen Datenbestände hineintun, werden auch hinentwickeln werden.
Okay, gut, ich sag mal, wenn man das wirklich in einem realistischen Verhältnis sieht und sagt, Mensch, bevor ich jetzt vielleicht ein Forschungswochenende irgendwo hinfahre, in einem Archiv, Reisekosten, Hotelkosten, Archivkosten zusammenzähle und ich kann es aber im Gegenzug dafür am heimischen Computer nachsurfen, denke ich, passt das Kostenverhältnis dahingehend allemal.
Davon gehen wir eigentlich auch aus und das sind auch genau dieselben Relationen, die Sie gerade eben ansprachen. Es kommen eben, wenn man tatsächlich ein Wochenende macht, eben noch nebenher andere Kosten zum Tragen. Und von daher 49,99 in 6 Monaten mit meinem Hobby, das wird eng mit Fahrtkosten.
Ja, richtig.
Vielleicht kann ich nochmal daran erinnern, obwohl uns das allen klar ist und den Hörerinnen und Hörern ja auch, dass Datenbanken nur das liefern können, was andere Leute mal reingeschrieben haben. Das wird manchmal vergessen in der Euphorie über Online-Technologien oder ständige Verfügbarkeit von Daten. Mhm. Die dass das überhaupt möglich ist, dass solche Sachen online recherchierbar sind, hängt natürlich damit zusammen, dass Amnesty verfügbar macht. Hängt aber auch damit zusammen, dass die Archive über Jahre diese Daten aufgehoben haben, verwaltet haben, dass die Kuratoren sind für das, was eben ursprünglich in ihren Magazinen zu finden ist. Mhm. Und das Wachsen der Webseite von Ancestry und das immer größere Angebot und die Attraktivität für den Nutzer geht eben auch zurück auf die Bereitschaft von Archiven, mit Ancestry zusammenzuarbeiten. Und das ist mir ein wichtiger Punkt, darauf hinzuweisen, denn die haben über bei historischen Akten, manchmal über Jahrhunderte, dafür gesorgt, dass diese Informationen überhaupt überlebt haben. Und dass sie verfügbar sind und dass die jetzt mithilfe von Kooperationen und mithilfe von Online-Technologien verfügbar werden. Und zwar in einer komfortablen Art und Weise für den Nutzer. Das ist eigentlich, finde ich, eine der großen, schönen Sachen an diesen Webseiten.
Und man darf auch eins nicht dabei vergessen, Archive, die daran beteiligt sind, bekommen natürlich auch von Ancestry die gesamten Bereiche umsonst zurück. Das heißt, alle Digitalisate sind im Archiv oder die Ancestry-Zugänge im Archiv umsonst nutzbar. Das heißt also, wenn Sie zum Beispiel in Lübeck wohnen und Sie wollen in Ihr Stadtarchiv gehen, dann melden Sie sich bei Herrn Dr. Lukas an, dann bekommen Sie Zugang zum Lesesaal und Sie können dort im Lesesaal des Stadtarchivs Lübeck auch kostenlos die Seiten von Ancestry benutzen. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Das ist so, dass das Archiv da natürlich oder die Archive dort nicht irgendwo dastehen und einfach Daten geben. Nein, es kommt was an die Archive zurück, es ist eine Durchsuchbarkeit gegeben und es ist natürlich eben auch eine Datensicherung über die digitalen Datenbestände gegeben, die natürlich auch nicht gerade kostengünstig für uns anzufertigen ist, weil Sie können sich vorstellen, die Bilder, die wir erstellen, das kann auch nicht einfach so ein Bild sein. Da richten wir uns auch nach den Standards der DFG, der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Die müssen eben schon doch archivistischen Ansprüchen, archivistische Ansprüche bedienen können. Und ja, die sind nicht gerade gering, die Ansprüche.
Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Sie haben es vorhin auch schon zwei, dreimal angesprochen, das Thema Vorträge oder den Deutschen Archivtag. Gibt sonst Veranstaltungen, ich sag mal gerade aus dem Bereich der Genealogie, gibt es ja doch eine Vielzahl von Veranstaltungen über das Jahr gesehen im deutschen Bereich. Gibt es da auch Aktivitäten, wo ich sag mal, sich Ancestry nach außen hin präsentiert oder Vorträge hält?
Sie haben in der letzten Zeit ja gesehen, dass Sie von uns nichts gesehen haben oder relativ wenig. Wir sind natürlich hauptsächlich stark im Bereich der Kooperation mit den Archiven, denn es ist relativ doof und es ist auch eine Augenwischerei, wenn ich auf genealogischen Veranstaltungen bin und groß anpreise und dann eben doch nicht wirklich viel bieten kann. Wir haben uns erstmal gesagt, bevor wir wieder auf das Thema der Ahnenforscher gehen und uns auch dort präsentieren, wollen wir erstmal unsere Hausaufgaben machen. Und unsere Hausaufgaben bedeutet, dass wir eben für den deutschen Markt in Zusammenarbeit mit den Archiven Datenmaterial zur Verfügung stellen können. Sie werden uns in der nächsten Zeit, vermutlich auch schon in diesem Jahr, auf Veranstaltungen wiederum sehen, vielleicht nicht sofort als riesiger Stand, aber doch so anfänglich wieder mit Kollegen, die da sein werden. Im nächsten Jahr wird das bestimmt dann verstärkt werden. Also Ancestry wird dann auch wieder auftauchen, aber im Moment haben wir erst einmal gesagt, machen wir das, was wir am besten können, nämlich die Kooperation mit den Partnern, mit den Archiven pflegen, um damit eben auch tatsächlich für unsere Kunden wirklich gute Materialien erstellen zu können.
Ja, klingt auf jeden Fall nach einem sinnvollen Weg, erst wirklich ja Inhalte schaffen oder Mehrwert schaffen und dann wirklich an die Forschergemeinde rantreten, kann ich also nur gutheißen an der Stelle. Und Sie wissen ja vielleicht, wenn Sie mich in diese Richtung kennen, ich mag es ja, die sozialen Medien und Blogs, was in Deutschland doch sehr, sehr, ja, ich sag mal, wenig genutzt wird, wo die Amerikaner oder Engländer, Australier und eigentlich auf der ganzen Welt schon viel, viel weiter sind. Und ja, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn in dem Bereich Ancestry, vielleicht auch im deutschen Bereich, weil ich weiß, dass es im englischen Blog von Ancestry gibt, der auch sehr, sehr gut gefüllt ist und dort gibt es immer spannende Dinge. Und ja, würde mich freuen, wenn in der Richtung vielleicht auch von der deutschen GmbH was zu lesen gibt.
Da werden wir auch wieder nachlegen und Sie, was Sie schon angesprochen haben, es gibt bei Ancestry die Möglichkeit, und das ist zurzeit im internationalen Bereich, die ständige Präsenz von Facebook zu suchen. Da stehen jede Menge Informationen, Tweets, aber auch Bekanntmachungen der Firma drin, wenn irgendwo was Neues ist, wenn irgendwelche Serverumstellungen zu erwarten sind. Das wird auch demnächst wieder über das Thema von Ancestry gepflegt werden. Wir haben ja jahrelang das Thema der Newsletter gehabt. Auch hier ist es dann ein klein wenig stiller geworden, aber da können Sie sich darauf verlassen, das wird in der nächsten Zeit auch wiederum reaktiviert werden.
Mhm. Okay, also es klingt nach einer spannenden Zeit, die da auf uns zukommt.
Ich glaube, der Herr Dr. Grams hat da noch einen kleinen Nachsatz.
Ich gebe ja, mal rüber.
Ich wollte nur diejenigen, die, wie Sie jetzt sagen, speziell mit Social Media kommunizieren. Ancestry hat auf der Webseite eine Schaltfläche Community beschrieben. Da gibt es Links zu den Möglichkeiten, das dafür zu nutzen.
Ach so.
Und dann gibt es, möchte ich noch eine Anmerkung hinterher machen, weil wir darüber sprechen, dass der Bestand an Kollektionen wachsen wird. Ich glaube, es sind auf der deutschen Webseite alleine über 1800 durchsuchbare Datenbanken bereits hinterlegt. Das sind zum Teil kleine Kollektionen, zum Teil sind es aber wirklich riesige. Mhm. Die Hamburger Passagierlisten haben 5 Millionen Namenseinträge, die durchsuchbar sind. Mhm. Die bayerischen Kriegsstammrollen haben 8 Millionen Namen, die durchsuchbar sind. Die Verlustlisten Erster Weltkrieg, die Kooperation mit der Wehrmachtsauskunftsstelle, sind fast 5 Millionen Namen. Und dann gibt es kleinere Bestände. Ich habe vorhin das Stadtarchiv Grevesmühlen benannt. Ich glaube, das sind etwa 30.000 Namen, die aus Grevesmühlen, aus den Personenstandsregistern kommen. Ich habe selbst vor etlicher Zeit Auswanderungsakten aus, unter anderem aus dem Alten Amt der Nors oder Landkreis Vechta, Landkreis Kloppenburg erhoben. Und wir waren stolz, wenn wir 6.000 Namen zusammenkriegen. Mhm. Ich weiß, wie mühsam diese Arbeit ist. Und wie viel Arbeit dahinter steckt, das nur um die Dimensionen von diesen Datenbanken nochmal anzudeuten.
Mhm.
Und gleichzeitig ist es so, dass das, was verfügbar sein kann auf der Webseite, natürlich auch reguliert wird durch archivische Schutzfristen und durch Persönlichkeitsrechte. Das heißt, man kann auch, man kann nicht erwarten, dass alles online gehen kann. Da sind wir genauso wie die Archive, die mit uns zusammenarbeiten, wie jeder andere, gebunden daran, was in den Archivgesetzen der jeweiligen Bundesländer vorgeschrieben ist, was überhaupt online gehen darf.
Mhm.
Und dann gibt es den großen Bereich der persönlichen Schutzrechte, die wir natürlich genauso respektieren wie jeder, der sorgfältig im Internet arbeitet.
Mhm.
Also man kann nicht erwarten, dass alles online geht, aber es wird doch im ziemlichen Tempo immer mehr.
Zum Beispiel Datenbestände auch in den eigenen Stammbäumen, die noch lebende Personen betreffen, werden von Ancestry als privat gesperrt. Die werden also nicht der Community angezeigt.
Ah ja, okay. Also um wirklich dem Datenschutz, dem Persönlichkeitsschutz da gerecht zu werden an der Stelle.
Ganz genau. Sie müssen schon die Person als verstorben markieren, damit sie dann auch wirklich im Stammbaum für andere Leute zu sehen ist. Ansonsten ist sie als privat gesperrt.
Ja, okay. Ja, sehr, sehr spannend. Es klingt nach einer spannenden Zukunft, was da auf die deutschen Genealogen oder auch die Genealogen weltweit für den Bereich Deutschland zukommt. Und ja, ich bin sehr gespannt und freue mich auf das, was da kommt.
Herr Kracke, wir bedanken uns auch recht herzlich. Es war toll, mit Ihnen zu sprechen. Hat auch viel Spaß gemacht in dem Podcast. Und vielleicht haben wir die Möglichkeit, wenn wir in der Zukunft ein bisschen mehr drin haben, dass wir das nochmal vertiefen. Oder uns vielleicht auf der einen oder anderen genealogischen Veranstaltung treffen.
Ja, das würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, ich kann mich auch nur bedanken, dass Sie die Zeit hatten, Ancestry so ausführlich vorzustellen. Und ja, freue mich auf die Zukunft.
Ja, ich sage nochmal, ich habe aus Gründen aus München gegrüßt, nochmal Grüße über den Umweg aus Oldenburg über München nach dem Morgen. An Ihre Hörerinnen und Hörer.
Ja, super.
Ja.
Alles klar, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und bedanke mich. Ciao, ciao.
Danke, gleichfalls. Bis dann. Ciao.
Wow. Wer bis jetzt durchgehalten hat, hat schon fast eine ganze Stunde zugehört. Es gab wirklich eine ganze Menge zu erzählen, zusammen mit den Kollegen von Ancestry. Für mich ein sehr spannendes Interview. Ich hoffe, euch ging es ganz genauso. Und auch das Thema Tonqualität habt ihr wieder rausgehört. Das, was Auphonic da geleistet hat, so hoffe ich doch zumindest. Vielleicht habt ihr es auch mal ausprobiert mit dem Kapitelsprung. Ich hoffe aber, ihr habt nicht das Wichtigste, das Interview übersprungen. Gut, ich will euch heute auch nicht länger aufhalten. Ich hoffe, ihr hattet wieder eine Menge Spaß, habt vielleicht ein bisschen was gelernt. Und ja, wer demnächst, ich glaube in knapp 2 Wochen, ja gut, 2,5 Wochen ist es in Kassel soweit, der 66. Deutsche Genealogentag findet statt. Ich bin dort ja im Auftrag von CompGen wieder unterwegs. Entsprechend bin ich dort am Stand und werde auch einen Vortrag über das genealogische Ortsverzeichnis dort halten. Und ja, parallel dazu findet noch ein Tweet-Up statt. Vielleicht habt ihr darüber gelesen. Ich hatte 2, 3 Blogposts dazu. Es geht eigentlich um ein kleines Treffen über alle, die sich auch so über soziale Medien austauschen, ob es über Facebook oder Twitter oder ganz woanders ist, eigentlich ziemlich egal. Es geht darum, einfach nette Leute treffen, die man sonst vielleicht im realen Leben so nicht getroffen hätte. Wer nicht kommen kann, kann einfach dem Hashtag 66DGT14 auf Twitter, Facebook, Google+, Instagram folgen. Kurz vorher werde ich sicherlich auch noch den Link zur Social Media Wall bei mir im Blog hier oder in den sozialen Medien veröffentlichen, so dass ihr alle, die zu Hause geblieben sind, uns da folgen könnt, was die Leute vor Ort so Spannendes über den Genealogentag zu berichten wissen. Ich selber werde natürlich auch für den Blog hier ein bisschen berichten. Habe mir vorgenommen, Videopodcast zu machen. Habt ihr vielleicht schon gesehen. Hatte ja auch einen kleinen Beitrag vor ein paar Tagen gepostet. Ja, wird hoffentlich schon eine spannende Sache, wenn ich denn alle überzeugen kann, vor mir oder neben mir vor die Kamera zu treten. Okay, also seid gespannt und ja, bis dahin kann ich euch eigentlich nur bitten, schreibt mir, mailt mir, kommentiert mir auf dem Blog, dass ich ein kleines Feedback von euch habe, was euch gefällt, was ihr euch wünscht für die nächsten Folgen. Und ja, dann wird es auch in der Zukunft spannende Themen hier zu berichten geben. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wohl dem, der seine Väter gern gedenkt, der froh von ihren Taten, ihrer Größe, den Hörer unterhält und still sich freund ans Ende dieser schönen Reihe sich geschlossen sieht. Johann Wolfgang von Goethe.